Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. In dieser Folge sprechen wir relativ spontan über Musik, nämlich genauer gesagt Chappell Roan. Ich gebe Fabian und allen anderen, die noch nie von ihr gehört haben, ein kleines Intro zu dieser Künstlerin. Wir haben beide schon vor über einem Monat den Film Love Lies Bleeding gesehen und haben ziemlich unterschiedliche Ansichten zum Film. Darüber sprechen wir. Wir sprechen außerdem über Long Legs. Den hat Fabian gesehen, ich noch nicht. Den Serienmörderfilm mit Nicolas Cage in der Titelrolle, der Vergleiche zu Schweigende Lämmer bekommen hat. Hohes Lob und dann aber auch wiederum Backlash, dass Leute eher enttäuscht waren dann hinterher. Dann habe ich noch gesehen Deadpool and Wolverine und Fly Me to the Moon, beziehungsweise der deutsche Titel To the Moon. Jetzt geht's los. Okay, also wir sind gerade mitten im Gespräch. Jörn erklärt Jörn Chappell Roan. Jörn erklärt Fabian Chappell Roan, ja.
Wir machen einfach so eine On-the-Fly-Folge jetzt.
Genau, weil ich gerade meinte, ich kann über Musik reden. Weil ich nämlich bin gerade so mittel-obsessed von der Dame, die in Deutschland noch nicht so richtig angekommen ist, aber in den USA gerade der Hot Shit ist. Also die hat auch alle Festivals gespielt, Coachella, Bonnaroo, Lollapalooza und weiß nicht was alles. Und hat überall jetzt riesige Menschenmengen. Ich glaube, ihr entscheidender Kick zum Superstar-Status war, glaube ich, dass sie als Voract aufgetreten ist, in der Tour von Olivia Rodrigo. Und das Album ist nämlich jetzt schon ein Jahr alt, Rise and Fall of a Midwest Princess. Die hat vorher schon irgendwie mindestens ein oder zwei EPs gemacht. Die hat noch das Label gewechselt, weil sie war vor 5 Jahren oder so schon in L.A. und war auf Atlantic. Und dann ist sie aber von Atlantic gedroppt worden, nach einer Single, die dann nicht erfolgreich war, die dann aber später auf ihrem neuen Album, oder auf ihrem richtigen offiziellen Debütalbum, auch nochmal als Single drauf war und auch sehr gut ist. Die heißt Pink Pony Club. Und die Frau ist in der Zwischenzeit halt als lesbisch, hat sie ihr Coming Out gehabt und ihre Musik dreht sich sehr viel über sexuelle Identität und sexuelle Beziehungen. Und ihr, ich glaube, jetzt der größte Hit, und das, was die meisten Streams auf Spotify hat, ist ein Song namens Good Luck, Babe, der eben aus Sicht einer Verlassenen darüber spricht, dass die Partnerin jetzt mit einem Mann zusammen ist und sich selbst belügt über ihre sexuelle Identität. Man könnte dem Song unterstellen, er sei biphobisch, weil es kann ja durchaus sein, dass die Frau einfach bisexuell ist, die angesungen wird, aber es ist natürlich, es ist ein schöner Break-up-Song und
was ist das? Was hat überhaupt sehr viele. Ist das so R&B oder wie? Oder?
Nee, es ist sehr stark beeinflusst von so, also das liest man zumindest als Referenz von so Early 2000 Synth-Pop. Es ist schon Indie irgendwie, aber sie hat selber vom Gesangsstil hat sie was Country-mäßiges. Also es ist wirklich, also ich finde es eine sehr gute Mischung, es ist super Popmusik einfach. Also ich weiß aber auch nicht, was das ist, weil ich hatte auch schon letztes Jahr oder wann so eine riesen Obsession mit Muna, was auch so eine lesbische Band ist und ich weiß nicht, also es gibt schon so irgendwie, irgendwas spricht darin zu mir und das Album finde ich einfach von vorne bis hinten richtig gut und diese Single, wie gesagt, Good Luck Babe, ist ein bisschen Synthie-mäßiger, dann hatte sie auch einen Song, der vom Titel her eine eindeutige Anspielung an Oasis ist, Red Wine Supernova. Der ist auch richtig gut, aber es gibt auch mehr so danceige Sachen, wie sowas wie Hot to Go zum Beispiel oder My Kink is Karma. Die sind halt wirklich, die sind Synth-Pop-mäßig, aber manche Balladen sind halt wirklich so wie Country.
Aber Country scheint also ja in der Tat gerade irgendwie so eine kleine Renaissance zu haben, ne? Erst hat Beyoncé dieses Album gemacht und jetzt ist Post Malone mit einem Country-Album am Start. Also das sind alles so Sachen, die ich immer nur so am Rande mitbekomme, aber
ja, aber Country ist in den USA immer. Country ist in den USA immer riesen,
also ja, aber dass so Leute, die eigentlich nicht darauf abonniert sind, jetzt auch auf Country gehen. Und ich glaube, es gibt auch so einen.
Das stimmt.
Oder hatten wir, glaube ich, drüber schon, so einen schwarzen Rapper, der auch jetzt so ein Country-Album gemacht hat. Also irgendwie, dass es so überschwappt. Das finde ich schon interessant.
Du meinst jetzt aber nicht, Lil Nas X. Weil der hatte ja mit Old Town Road, das war ja auch schon so ein Crossover-Ding, weil das leicht country-themed war. Und dann war das ein Riesenpolitikum, ob man das als Country behandelt, weil im Endeffekt für viele Country-Fans, wenn du schwarz bist, kein Country machen kannst. Was
natürlich
rechtlich pervers ist, weil Country auch nichts anderes ist als whitewashed Folk. Und Folk ist ursprünglich, also fast jegliche amerikanische Musiktradition kommt eigentlich von der African American kommt aus dem schwarzen Kulturkreis. Mhm. Also weil Rockmusik ist von Schwarzen geklaut, vor wieder genauso wie der Blues, der Jazz ist schwarz und Folk ist sehr 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 schwarz, aber gut, klar, gibt natürlich auch noch, weiß nicht, Irish Folk oder weiß nicht was, aber die Country Musik ist ja auch im Endeffekt Country Musik, den Begriff, der wurde auch, glaube ich, erst in den 50er Jahren erfunden, um manche Folkmusik von eben der politischeren Folkmusik abzugrenzen.
Und die ganzen Cowboys waren ja auch schwarz. Oder es gab auch viel mehr schwarze Cowboys, als man so denkt.
Ja, und
das war nicht Lil Nas X, das war irgendwas anderes, aber ich finde das jetzt nicht. Das ist mehr.
Ja, weil das Album war jetzt auch bei Lil Nas X nicht mehr Country. Also der macht alles Mögliche. Ja, nee, aber Country ist immer präsent und vielleicht könnte man sagen, ja, es gibt eine Tendenz, Country zu claimen von anderen Leuten und auch Country zu nutzen. Aber wie viele Leute, es gibt ja auch schon Country-Leute, die Rockalben gemacht haben, und Country ist sowieso, der Mainstream-Country hat hauptsächlich dann nur noch, dass sie dann über Bier und Pickup-Trucks singen und eine komische Mischung aus Autotune und komischen Südstaaten-Akzenten über ansonsten irgendwelchen Hip-Hop oder Trap-Beats haben. Das nennen die dann immer noch Country, ne? Solange dann ein weißer Mann über mit relativ konservativen Ansichten singt, wir behalten die das, als wäre das normaler Country. Und das ist aber auch einfach nur Popmusik mit einem bestimmten Stil.
Und aber was Post Malone macht, verstehe ich sowieso nicht. Also kannst du mir das erklären? Ich sehe immer nur
der
im Gesicht so unsäglich tätowiert ist. Und irgendwie von allen so gefeiert wird und so ein richtiger. Und also ich glaube, ich habe auch noch nicht mal ein Lied von dem gehört. Ich weiß überhaupt nicht, was der macht, wie der tickt, was mit dem ist. Und der wird irgendwie halt so gefeiert. Ne?
Also ich habe auch ein Problem mit den Gesichtstattoos. Ich kann aber dazu nicht viel sagen. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Generationending. Dass ich dazu, dass wir dazu keinen Bezug haben. Es gibt einen Song von dem, den ich mag, wobei ich nicht weiß, ob er da überhaupt der Hauptkünstler ist. Der Song heißt Sunflower und der war auf dem ersten Spider-Verse-Film Soundtrack und wurde dann eben auch da im Film prominent verwendet. Mhm. Und ich glaube, dass der, ich weiß nicht, weil ich, er ist halt auch so ein bisschen, doch, ich glaube, er ist schon der Hauptartist von Post Malone und Sway Lee. Und der hat auch so ein bisschen, das ist so dieses Autotune-Sing-Sang-Rappen, was der immer halt macht. Das ist sowas, womit ich wenig anfangen kann. Das ist überhaupt, das ist schwierig. Ich hab Schwierigkeiten mit viel. Einfach, ich weiß nicht, ob man da schon sagen kann, dass das Gen Z-Rap ist, aber auf jeden Fall, was auch so Soundcloud-Rap genannt wird, was sehr so Drake beeinflusst ist, aber auch post Kanye West, weil Kanye West hat Autotune halt total krass gepusht, mit dem 808s and Heartbreak-Album, was ja jetzt auch schon 15 Jahre alt ist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das per se schlecht finde, aber ich habe dazu keinen Zugang. So möchte ich das mal vorsichtig formulieren. Und ich kann jetzt leider nicht alles erklären. Ich bin mir auch mal gespannt, ob Chaperone bei uns in Deutschland auch ankommt. Also die ist auf sie ist auf jeden Fall auf irgendeinem Major-Label auch, sodass sie die geben auf jeden Fall auch Geld in Deutschland aus, weil es gibt irgendwie gerade ein Gewinnspiel, dass du noch VIP-Tickets für dieses ausverkaufte Konzert in Berlin kriegen kannst. Aber sie hat halt eben auch nur eine Show in Deutschland überhaupt geplant. Mhm. Aber wie gesagt, auch schon genug Aufmerksamkeit, dass sich das ausverkauft. Ne? Mhm. Und
ich überlege gerade die ganze Zeit, ich habe irgendwie in den letzten Wochen gar nicht so viel Musik gehört. Ich habe auch irgendwie, normalerweise fahre ich immer mit Kopfhörern zur Arbeit, habe das auch irgendwie, vielleicht auch, weil es so warm war, gedacht, ich lasse die Kopfhörer jetzt mal weg, mach einfach Raw-Dogging in der U-Bahn, sitze und guck einfach so geradeaus. Ich fahre ja immer die komplette U2
zur Arbeit. Das andere Ding, was den den angloamerikanischen Kulturraum gerade in Sachen Pop krass dominiert, ist Charlie XCX. Von wegen
Brad.
Ja,
ja, habe ich auch.
Ja, ein das ist halt auch bei uns auch nicht, ist bei uns auch noch nicht angekommen. Mhm. Ne? Also so weder das visuelle Meme vom Albumcover, und das Album ist jetzt auch schon ein paar Monate alt, ne? Aber dass das auch in den amerikanischen Wahlkampf rein schwappt und so. Aber das ist ein Album, da bin ich nicht mit warm geworden. Mhm. Das habe ich auch versucht und gedacht, so, ich muss das mal dem eine Chance geben, weil das ist halt glasklar irgendwie Pop und wird wohl schon irgendwas dran sein. Dass
ja, ist das nicht gefällt. so sogar so Hyperpop oder so? Also so ganz, also ich habe da auch mal reingehört,
ist
auch in ihre früheren Sachen, aber habe das auch, also das hat auch überhaupt nicht funktioniert mit mir. Also das ist auch, glaube ich, ganz klar einfach nicht meine Baustelle.
Not for me, ja, das ist, da bin ich auch schwer überlegen, aber ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich würde mich da, glaube ich, gerne noch ein bisschen mehr mit ihr beschäftigen. Die ist, glaube ich, auch insofern interessant, als sie auch Songwriterin ist für andere Künstler. Die ist ja auch schon seit über 10 Jahren unterwegs. Und das ist auch schon ihr 5. oder 6. Album.
Hat sie nicht auch so für Lady Gaga mindestens oder so schon Songs geschrieben und so? Ne?
Ich meine ja, und die erste Single, die sie hatte, war ja dieses Icona Pop Ding, dieses I Don't Care, was auch ein super Song ist. Und der ist halt wirklich auch, ich weiß nicht, ist das Hyperpop? Ich weiß nicht, was genau Hyperpop ist.
Auch nicht, habe ich irgendwann mal aufgeschnappt. Ja.
Gerade mal schauen, welches das wievielte Album. Sie hat auf jeden Fall auch was für den Barbie Soundtrack gemacht. Gerade mal gucken, Lady Gaga, das kommt mir bekannt vor.
Ich glaube, was ich interessant fand, ich hatte dieses Album Crash. Das war, glaube ich, das letzte. Und da habe ich immer so gedacht, das hat irgendwelche Bezüge zu diesem J.J. Ballard-Film, Buch. Ich glaube, da bezieht sie sich so ganz lose drauf, weil sie da auch so über so ein Autowrack krabbelt und so. Aber wie gesagt, also musikalisch hatte ich da konnte ich da nicht viel mit anfangen. Aber ich glaube, sie ist irgendwie sehr schlau oder sehr reflektiert in dem, was sie macht, würde ich jetzt ihr unterstellen.
Brad ist schon ihr 7. Album, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist heftig. Ich bin immer noch unsicher, für wen die alles schon Songs geschrieben hat. Ja. Co-Headlining, Supporting. Das haben wir, wenn die auf Tour war. Unter anderem mit Katy Perry, Sia, aber auch The Ting Tings ganz am Anfang. Was ist eigentlich aus The Ting Tings geworden? Die gibt's auch immer noch anscheinend. Ja, aber da muss ich sagen, da bin ich nicht reingekommen. Aber Chaperone, da habe ich vor allen Dingen, glaube ich, ich bin ziemlich sicher, dass ich das erste Mal von der gehört habe im NPR Pop Culture Happy Hour Podcast und dann eben das NPR Tiny Desk Konzert von ihr. Dass es auch schon ein paar Monate alt ist. Und wie gesagt, das Album hat jetzt demnächst einjähriges und dann wird das auch nochmal auf Vinyl nochmal neu rausgebracht. Und ist, ich finde es auf jeden Fall sehr gut. Ein bisschen schade ist, ich wünschte, die Single Good Luck Babe würde auch nochmal mit auf das Album gemacht werden, aber haben sie, glaube ich, jetzt nicht. Das wäre eine sinnvolle Ergänzung, weil sie hat halt eben noch eine Single gehabt nach dem Album, die jetzt der größte Hit von ihr ist. Und ja, ich würde es einfach dringend empfehlen und bin mal gespannt, ob die irgendwie, ob die vielleicht nächstes Jahr dann auch bei uns größer auf Tour geht und ob das nicht auch noch ein Phänomen bei uns wird. Aber die scheint in den USA gerade, ich weiß nicht, irgendwie einen Nerv getroffen zu haben. Aber es ist, vielleicht nehme ich das auch anders wahr, weil mein Instagram ist irgendwie, ich bin sehr in so einem, ich muss sagen, mein Instagram-Feed ist sehr regenbogenfarben. Ich glaube, vielleicht liegt es auch mit daran, dass ich irgendwie von ihr da irgendwie mehr sehe. Also. Ja, Musik, hast du noch irgendwie was Neues entdeckt oder zu berichten oder irgendwelche?
Nee.
Wie war denn die Abschiedstournee von AC/DC, wo du warst?
Also ich habe zum einen, das habe ich mir jetzt mal fürs Wochenende vorgenommen, nochmal zu hören, das habe ich, glaube ich, zufällig mal, weil ich bin doch irgendwie aus Versehen, ich glaube, das habe ich erzählt, in so ein Amazon Music Abo reingerutscht. Weil ich irgendwo wahrscheinlich unachtsam auf einen Knopf gedrückt habe und dann habe ich irgendwas gestreamt, weil normal mache ich es ja so, dass ich bei Amazon Music mir MP3-Alben kaufe und die dann in meiner App streamen kann. Ja. Dann habe ich irgendwas gehört
Und dann sah es aus wie, oh, jetzt für 9,99 Euro hören, und dann hast du es angeklickt, und dann war das
Abo. Und dann ging es automatisch weiter, und dann hatte ich auf einmal, ich wollte nur einen Song Probe hören von irgendeinem Album, dann wurde auf einmal das ganze Album abgespielt, dann habe ich so in meinen Benutzerkonto gekommen, ja, sie sind seit 3 Monaten Amazon Unlimited Kunde, und ich so, was? Ich habe es dann inzwischen auch wieder geschafft zu kündigen, das ist ja auch nicht immer so einfach, aber habe dann da einfach mal so ein bisschen, weil ich bin ja tatsächlich immer noch nicht wieder bei Spotify, und auch aus diesem ganzen Streaming-Ding so ein bisschen raus. Und da habe ich dann das erste Mal aber gemerkt, dass das auch schade ist, dass man dann doch Sachen entdeckt, wenn man einfach so drauf losstreamt. Und zwar habe ich da, dann ist mir irgendwie reingespielt worden, eine Compilation, die heißt The Music of Heatmiser. Heatmiser ist eine Band, also quasi, oder die Band von Elliot Smith gewesen, so Anfang der 90er Jahre. Und die haben so ein paar
EPs. Nee, ich verwechsel das gerade.
Und das ist sehr punkig, so ein bisschen Hardcore-mäßig, glaube ich. Haben sich dann irgendwann auch aufgelöst oder haben auch mal noch eine Zeit lang ohne ihn noch weitergemacht. Also ganz anders als dieses melodische, melancholische, was man mit Elliot Smith immer so verbindet. Ich habe den auch ehrlich gesagt nie so richtig gehört auch. Und diese wollte ich mir jetzt auch nochmal genauer anhören. Das ist quasi so im Stile der ersten EP, wie so ein Kassettencover. Und dann ist es aber erweitert so insgesamt 29 Tracks. Low Life ist, glaube ich, so ein bekanntes Lied von denen. Das fand ich ganz interessant, weil das mir dann so zugespielt wurde dann irgendwie. Und da wollte ich mich jetzt noch mal ein bisschen genauer mit beschäftigen. Aber ansonsten, wie gesagt, irgendwie, ich habe zurzeit am Montag gehe ich aufs Konzert von der Tuareg-Band Mdou Mokhtar, die ich ja sehr mag, die aus dem Niger stammen, aber auch so
USA-Connections haben. Die kommen nächste Woche auch nach Köln, aber übernächste Woche, und mein Kalender ist aber ein bisschen voll. Deswegen weiß ich nicht genau. Das hatte ich mir ursprünglich aufgeschrieben, aber jetzt habe ich noch keine Tickets gekauft. Naja, Heatmiser, ich habe das jetzt gerade in meinem Kopf durcheinander geworfen, weil es gibt auch einen Song von Massive Attack, der heißt Heatmiser, als zwei Wörter geschrieben, und ich hatte, glaube ich, einen irgendwie so elektronischen Act in Spotify vorgeschlagen bekommen, der heißt, glaube ich, einfach nur Miser.
Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, auch irgendein Begriff aus einem Comic oder irgendeine Figur in einem Comic, die so heißt. Also ich habe das mal gegoogelt.
Also ein Miser ist ja jemand, der knickrig ist, und das ist wohl eine Figur aus einem Weihnachtsfilm.
Genau.
Heatmiser.
So ein Scrooge. Wahrscheinlich.
Ja, also ein Heatmiser, also das heißt ja so wie jemand, der Leute denen nicht die Wärme gönnt, glaube ich.
Genau, also das ist der aktuelle. Ich habe jetzt tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe, mir doch nochmal ein Ticket gegönnt für Bob Dylan im Oktober in Berlin.
Ach ja.
Er spielt ja jetzt inzwischen sogar 3 Konzerte an 3 aufeinanderfolgenden Abenden in der Uber Eats Music Hall. Vormals
war das vor die Verti Music Hall?
Vormals Verti Music Hall, vormals Mercedes-Benz Arena, ja. Aber inzwischen habe ich auch wieder Bock so. Also ich glaube, es könnte schon ganz gut werden, den nochmal zu sehen. Genau, und dann war ich tatsächlich vor 3 Wochen, habe ich einen kleinen Ausflug nach Nürnberg gemacht mit einem alten Schulfreund von mir, der auch großer Heavy-Metal-Fan ist, und wir haben uns AC/DC angeguckt. 80.000 Leute auf dem Zeppelinfeld, ein unglaubliches Spektakel, tausende Bierstände, Grillstände, Pommesstände, Dönerstände. Bier 7 Euro.
Also ein Ein-Band-Festival.
Ein Ein-Band-Festival, ja. Also wir waren tatsächlich auch seit nachmittags da, weil wir irgendwie ein bisschen dumm waren wahrscheinlich. Standen da relativ lange rum. Es gab dann eine Vorband, die heißt Pretty Reckless. Das ist offenbar eine Schauspielerin, die mal bei Gossip Girl oder so mitgespielt hat. Und jetzt beschlossen hat, dass sie so eine Blues-Rock-Band, also irgendwie sie sind sehr gut aussehende blonde Frontfrau, und die Musik ist aber dann so nach 2, 3 Tracks ein bisschen austauschbar. Es war irgendwie jetzt war so ein bisschen Einheizer. Ne? Und ich glaube, dann hat es tatsächlich so, also wir waren irgendwie so gegen Nachmittag da und 8:30 oder so, als es so langsam anfing dunkel zu werden, haben dann AC/DC angefangen zu spielen. Und wir standen so relativ in der Mitte des Feldes. Aber sie hatten sehr gute LED-Projektionen, wirklich gestochen scharf. Habe ich selten so gesehen, dass du wirklich teilweise Angus Young so aus 5 verschiedenen Kameraperspektiven gleichzeitig siehst, der so überlebensgroß auf der Bühne so rumspringt. Und sie haben gut performt, kann man nicht anders sagen. Also dafür, dass die alle schon so um die oder über 70 sind. Das Einzige, wo man gemerkt hat, dass sie schon ein bisschen mit der Kraft an der Kraft nagen, ist, dass zwischen den Songs sehr lange Pausen waren. Das habe ich bei Konzerten so noch nicht erlebt. So, Song vorbei, dann erstmal alles dunkel. Du hörst irgendwie so Brian Johnson irgendwie so schnaufen und dann erstmal passiert nichts. Und dann geht Licht wieder an, nächster Song. Und immer so, also auch sehr gute so 3D-Animationen, die dann irgendwie zu den Songs abgestimmt wurden. Also es war schon einfach ein volles Entertainment-Package. Ich glaube, sie haben auch nur 2 oder 3 Songs von dem aktuellen Album Power abgespielt. Ansonsten war es eine Greatest Hits Show. Aber ich kam auch auf meine Kosten. Also so die Songs, die mir, die ich mag, da kamen auch viele von. Und sie haben, glaube ich, auch tatsächlich so 2, 2,5 Stunden lang gespielt. Also auch haben sich jetzt nicht irgendwie haben schon abgeliefert.
Aber es ist, wenn ich es richtig sehe, ist es gar nicht offiziell die Abschiedstournee, ne? Es könnte sein, dass die noch weitermachen.
Also ich habe da auch noch mal jetzt nachgelesen, weil auch schon irgendwie Leute schreiben, ja, Power Up ist ja jetzt auch schon so lange her, wann kommt denn das nächste Album? Und es ist ja so, dass da, ich glaube, für dieses Album Power Up haben sie schon Gitarrenspuren genommen von dem Malcolm Young, der inzwischen gestorben ist. Das ist ja der Bruder von Angus Young, der im, der hatte ja Demenz und ist dann im Pflegeheim dann auch gestorben. Und also die ganze Besetzung ist so, ich glaube, bis auf Angus Young und dann ein Neffe von Angus Young, der auch irgendwie Young heißt mit Nachnamen, spielt jetzt auch mit und der dritte oder vierte Schlagzeuger, den sie jetzt irgendwie haben. Also die Band ist eigentlich nur noch so ein Rumpf. Also glaube nicht, dass da jetzt Songwriting-mäßig noch viel kommt. Und ich denke auch schon von der Fitness her, dass es ist schon relativ unwahrscheinlich, ob die jetzt nochmal so ein Riesending wie so eine Welttournee auf sich nehmen.
Deswegen könnten Sie ja schon mal ein Beispiel an den Stones nehmen. Ne?
Ja, deswegen habe ich ja schon gedacht. So,
die Stones sind nochmal 10 Jahre älter.
Jetzt gucke ich mir nochmal an. Ja. Und dann war das so die Bucketlist. Ne? Ja, weiß nicht. Also vor allem, also ich fand es überraschend, so Brian Johnson, der auch, glaube ich, auch schon gesundheitlich so ein bisschen Probleme hatte, hat sich auch ganz gut geschlagen auf der Bühne, war auch sehr gut drauf, hat mit dem Publikum immer so ein bisschen geschäkert. Und vor allem bei Angus Young, der ist halt ein Schwerstarbeiter an der Gitarre. Und wenn der jetzt so das Gesicht verzieht und seine, bei Let There Be Rock gibt es immer das berühmte Solo so eine Viertelstunde lang, wo er dann halt so Attack and Re-Attack so mit dem Publikum so die Gitarrenakkorde so hin und her spielt. Also der wirkte schon sehr, 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 sehr angestrengt. Und sowas ist ja dann auch, ne, wenn die dann nochmal sowas machen, dann vielleicht, also gesetzt den Fall, würde sowas ja auch nochmal 2, 3 oder 4 Jahre dauern. Und wie es denen dann geht, also ich glaube eigentlich
so eine ganz andere Frage.
Eher nicht. Also weder, dass jetzt da neues Material kommt, noch, dass die nochmal so eine Ochsentour machen. Vielleicht gehen sie nochmal, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt auf der aktuellen Tour auch in den USA sind tatsächlich. Ob sie da nochmal einen Leg machen. Weil ich glaube, sie sind gerade viel in Europa unterwegs. Sie haben ja in Gelsenkirchen gespielt, in Hannover, in Wien auch. Also die waren sehr breit im deutschsprachigen Raum auch aufgestellt.
Ja, ist interessant, weil Angus Young ist auch erst in Anführungsstrichen 69. Und der Neffe, Stevie Young, ist tatsächlich auch schon 67. Ja. Der ist nur 3 Jahre oder 2 Jahre, der ist sogar nur 1 Jahr jünger als Angus und ist nur 3 Jahre jünger als Malcolm. Ja. Aber ja, insofern, weil ich habe erst gedacht, so ist das so wie bei Van Halen, wo ja Wolfgang Van Halen irgendwann auch mitgespielt hat als Drummer und das war ja der Sohn von Eddie Van Halen. Mhm. Ja, Ich habe bestimmt noch irgendwas anderes gehört, was mir jetzt nicht einfällt, aber Chappell Roan ist auf jeden Fall, ich benutze ja diese App Stats FM, mit der ich meine Spotify, mein Spotify Streamverhalten ja praktisch immer jederzeit auswerten kann. Und da sehe ich irgendwie jetzt schon, dass die innerhalb von einem Monat schon irgendwie auf meine Jahrescharts schon gerutscht ist. So. Also das ist, die werde ich wahrscheinlich dann zu meinem Spotify Wrapped auch nochmal in der Top 10 sehen. Wenn nicht sogar auf der Nummer 1, mal gucken. Ja, aber eigentlich wollte ich über Filme reden, richtig?
Das ist der Vorspann, ne? Ja, ich glaube, aber wir haben beide jetzt Filme gesehen, die der andere noch nicht gesehen hat. Sehe ich das richtig? Ah nee, wir haben ja beide einen Film gesehen, Love Lies Bleeding. Ich meine, der ist ja mit dem, kann man ja schon nochmal kurz drüber sprechen, weil er ja schon, also ich glaube, jetzt ist der Hype auch wieder so ein bisschen abgeklungen, aber so als der, zum einen, ich habe es hier in Berlin, ich weiß nicht, auch mitbekommen, als der hat ja auf der Berlinale, ich weiß gar nicht, ob der Preise bekommen hat. Egal, aber der wurde da auf jeden Fall auch breit besprochen, als er auf der Berlinale lief. Und ich glaube, Kristen Stewart war ja auch, war die nicht dieses Jahr Jurypräsidentin oder letztes Jahr? Also irgendwie hat er auf jeden Fall auf der Berlinale im Februar stark stattgefunden und habe ich auch gedacht, oh, der sieht ja irgendwie interessant aus, sexy, gucke ich mir mal an. Und jetzt ist er ja seit 4 Wochen, meinst du, im Kino?
Und ja. Der ist, meine ich, Mitte Juli rausgekommen. Kurz noch für den Kontext. Love Lies Bleeding ist der zweite Film von der Drehbuchautorin und Regisseurin Rose Glass. Die ist meines Wissens Britin. Saint Maud war ihr erster Film. Ist, glaube ich, auch eher so ein Horrorfilm. Und Love Lies Bleeding ist laut Wikipedia eine Neo-Noir-Black-Comedy-Romantic-Thriller. Ich finde, das beschreibt es ganz gut. Und ich konnte jetzt gerade nicht sehen, aber hatte tatsächlich seine Premiere in der Berlinale Special Gala. Aber ich kann jetzt gerade nicht sehen, inwieweit das jetzt im Wettbewerb war oder also gewonnen hat es auf jeden Fall nichts.
Nee, der war, ich habe jetzt auch mal gerade nochmal unter Preisen geguckt. Der war wahrscheinlich außer Konkurrenz. Ja, was man auch hier in Berlin natürlich mitkriegt, so über Missy Magazin und so, ist, dass Katie O'Brien sehr gefeiert wird, auch gerade so in der LGBTQ-Szene, die ja auch tatsächlich so eine Bodybuilderin ist, so oder so von ihrem Aussehen her. Also das ist ja in dem Film, spielt sie ja eine Bodybuilder oder spielt sie eine sehr muskelbepackte Frau, aber ist es auch tatsächlich? Und ich glaube, die
Also sie ist Bodybuilderin und sie ist
Martial Arts Artist.
Ich glaube, hat sie nicht.
Oder Martial.
Genau, sie ist Martial Artist, genau.
Ja. Also die wird auf jeden Fall auch gerade sehr abgefeiert, kriege ich so mit. Und wir haben den Film ja zusammen gesehen hier in Berlin und auch danach uns schon mal kurz ausgetauscht. Ich habe gerade jetzt nochmal, ich überfliege jetzt gerade nochmal so die ganzen Details. Die Musik von Clint Mansell, das hatte ich schon ganz vergessen.
Ja, aber du warst auch kritisch, du warst selbst der Musik gegenüber kritisch nach dem Film, weil wir hatten sehr entgegengesetzte Meinungen, weil ich bin sehr gehypt in den Film reingegangen. Hätte die Chance gehabt, ihn hier in Bonn irgendwie 2 Wochen vorm Start, gab es irgendwie eine Vorpremiere in der Brotfabrik in Boll, aber ich habe es nicht gesehen. Ich war auf jeden Fall sehr hyped, weil ich davon gehört hatte, dass der, wahrscheinlich muss es auch über Podcasts gewesen sein, dass es so ein bisschen so als so die Lesbian Breakout Role für Kristen Stewart so ein bisschen gilt, dann aber auch das ganze Thema weibliche Körper zu inszenieren, aber nicht für den Male Gaze, also den männlichen Blick, weil das ja eben als lesbische Liebesgeschichte eben sich per se nicht an Männer richtet, wobei es weiß Gott, wie viele Pornografie-Sachen gibt, die sich an heterosexuelle Männer richten, mit Frauen, also nur Frauen. Aber auf jeden Fall, ich fand den Film, es gibt Sachen, mit denen ich meine Schwierigkeiten hätte und die, wenn ich den Film umschneiden dürfte, vielleicht anders machen würde, aber ich kann alles in allem irgendwie mich mit dem Film sehr gut anfreunden und war sehr gut unterhalten und für mich war er, glaube ich, besser als für dich.
Ja, ich fand auch, also ich war, wie gesagt, auch sehr gehypt und war dann auch sehr gespannt und war dann tatsächlich eher ein bisschen genervt. Also ich fand den irgendwie ein bisschen ziellos. Ich fand die Machart auch nicht so gut. Ich fand dieses, es wirkte auch so im Nachhinein, wenn ich nochmal drüber nachdenke, so dieses ein bisschen grobkörnige, so sehr, sehr Indie sein wollende, so, und ich weiß nicht, ob die Kamera sogar auch so ein bisschen shaky ist teilweise, aber so, auf jeden Fall habe ich so in Erinnerung. So ein bisschen unausgegoren und auch von der Story her einerseits so ein bisschen also einerseits eine sehr einfache Story, aber andererseits wirkt es auch so ein bisschen, so wirkt der Plot auch so uninspiriert. Also ich fühlte mich von dem Film nicht so richtig unterhalten. Also eher dann tatsächlich teilweise von den Charakteren genervt. Also es gibt ja so mehrere Side-Characters, die dann so ein bisschen auch noch Raum einnehmen. Es gibt einen Mord, der dann eine sehr große Rolle spielt. Es gibt so dieses ganze Setting, was so auch als sehr, also von der Bildsprache her, man arbeitet ja auch sehr viel so mit so Farben und dann, da ist vielleicht auch so diese Soundkulisse oder dieser Score wieder dann so ausschlaggebend. Das ist teilweise so sehr überinszeniert, so dämonisch oder höllenhaft so wirkt, so dieses Städtchen irgendwo im, ich weiß gar nicht, wo das spielt, in Arizona oder Nevada oder so. Also kann eigentlich nicht so weit von Las Vegas weg sein. Also ich war tatsächlich leider ein bisschen enttäuscht.
Ja, also ich kann dem nur widersprechen, weil ich fand den Film sehr stylisch. Ich fand die Story gut erzählt. Natürlich ist jetzt nicht, dass ich sage so, oh, das ist der beste Plot aller Zeiten, aber ich kann einfach nicht sagen, dass ich sowas schon mal gesehen habe, dass du eben, du hast diese Love Story vor dem Hintergrund, dass du nicht so genau weißt, also Kristen Stewart managt ein Gym. Es spielt in den 80ern, deswegen, ich glaube, die Optik ist, wenn dann wahrscheinlich versucht, das Ganze auch auf so 80er-Optik zu trimmen und das so etwas älter aussehen zu lassen. Das könnte sein, vielleicht. Es spielt eben in diesem Gym und Katie O'Brien spielt, wie heißt ihre Figur? Jackie, eine Bodybuilderin, die tatsächlich praktisch obdachlos ist, also weil sie ist wohl von zu Hause abgehauen, also ich weiß nicht genau, die spielen, sind beide so wahrscheinlich so um die, spielen wahrscheinlich frühe 20er oder so in ihr Alter. Sie ist praktisch obdachlos. Wir sehen sie ja quasi, dass sie unter einer Brücke oder in ihrem Auto lebt oder so und dann eben also sie ist auf jeden Fall, sie will Geld verdienen, um zu einem Bodybuilding-Wettbewerb nach Las Vegas zu fahren. Und sie lernt den Charakter Lou, also den von Kristen Stewart gespielten Charakter, kennen, weil sie da im Fitnessstudio trainiert. Dann ist sie allerdings aber auch, unabhängig davon, ehe Lou das weiß, hat sie Sex mit Lous Schwager, gespielt von einem sehr schmierigen Dave Franco, der ihr dann wiederum einen Job verschafft auf einer Gun Range, wie sagt man, einem
Schießstand.
Schießsportanlage, die einem noch schmierigeren Ed Harris mit langen Haaren gehört, der hat ihr ja auch nicht gefallen.
Ja, ich fand das so drüber, ja.
Ja, und ich fand das, und wir bekommen halt eben nach und nach mit. Ich weiß gar nicht genau, wann wir erfahren, dass Ed Harris Kristen Stewarts Vater ist und dass ihm auch das Fitnessstudio gehört, aber sie trotzdem ein entfremdetes Verhältnis haben. Aber das ist so, der Film nutzt sehr, sehr schlaglichtartige Mini-Rückblenden, um diese Story zu erzählen. Und das fand ich sehr gut gelungen, weil das so ein klassisches Show-Don't-Tell ist. Also es ist nicht so, wir kriegen es nicht in Löffeln, man sagt auf Englisch Spoonfed, es wird uns nicht eingetrichtert, so nach dem Motto, damit auch hier der Letzte begreift, ja, das ist ihr Vater, der ist kriminell, der verdient so und so sein Geld, das Ganze ist nur eine Front für irgendwie das und das Geschäft und sie ist da rein verwickelt und hatte das sind die Hintergrundstory. Das erfährst du halt echt nur, wenn du irgendwie im falschen Moment zu tief in deinen Popcorn guckst, hast du das verpasst. Das ist halt echt so ein Film, der meiner Meinung nach ich finde das sehr gelungen. Also und dann erzählt der Film parallel eben die Story von Anabolika-Missbrauch. Also weil es geht ja darum, dass die Jackie eben beim Training auch Anabolika nimmt, die das ist, ich denke mal, das wird sogar bis heute noch ein Riesending und es ist nicht auszuschließen, dass die Schauspielerin vielleicht, ich will da jetzt nichts unterstellen, aber es ist so ein offenes Geheimnis, dass viele Schauspieler, die für irgendwelche Superheldenfilme super schnell, super krass trainiert sein müssen, klar machen die auch Sport, aber dass die auch Hormone nehmen. Und in den 80ern war das wohl auch super prävalent und auch so Leute wie Stallone und Schwarzenegger haben auch massiv Steroide genommen. Und auf jeden Fall ist es da, auch das passt in dieses 80er-Jahre-Thema rein, dass halt eben dann so, dass es absolut üblich ist, dass in diesem Fitnessstudio eben mit Anabolika gedealt wird. Und die Kristen Stewart kauft die eben halt, und das ist auch so, trägt auch zu diesem fragwürdigen Verhältnis bei. Aber das sind auch so manche Klischees, weil es ist so ein Klischee, dass Lesben gerne schnell miteinander zusammenziehen. Insofern ist das auch ein bisschen lustig, dass dann eben die obdachlose Katie natürlich direkt bei Lelou einzieht. Und dann haben die überhaupt ein sehr fragwürdiges, es ist schon ein schwieriges Verhältnis, das die miteinander haben. Es ist also auch keine super astreine Love Story, aber der Film ist halt so die erste halbe, dreiviertel Stunde ist ja halt irgendwie ist ja sehr fokussiert auf diese lesbische Love Story. Und du hast aber dann eigentlich das Drama, das sich anbahnt, eben mit dem Schwager, seine Frau, also die Schwester von Kristen Stewart misshandelt, die Storyline und das Ganze, wie das verbunden ist mit den illegalen Aktivitäten von Ed Harris Charakter. Das finde ich sehr gut konstruiert, muss ich wirklich sagen. Und dann, ich fand auch die Musik, also sowohl die Mischung aus die Popsongs, die vorkommen, und dann parallel dazu, genau, das wollte ich eigentlich erzählen, geht es eben um diesen Anabolika-Missbrauch und darum, dass es auch charakterverändernd ist. Das ist nämlich wirklich so, dass Steroide dich aggressiver machen. Und das spielt halt eben auch eine Rolle dann in der Entwicklung, was dann eben, wie das Ganze eskaliert. Und das möchte ich jetzt nicht,
die ganze Zeit. Das wird künstlerisch ganz gut, erzählen. Wird dann künstlerisch noch ganz gut erzählt. Ja, das stimmt.
Ja, und das ist aber auch dann praktisch auch der Plot-Trigger zu dem, was dann passiert, was dann zu der Eskalation in der zweiten Hälfte des Films führt und eben auch, und das ist das, was ich so ein bisschen übertrieben finde, ist halt eben diese stilistische Übertreibung, die da am Schluss, wo es dann wirklich ins Fantastische geht. Das ist aber auch sowas, was, glaube ich, deswegen hat der Film dann auch noch ein bisschen besser zu sowas wie, ich weiß nicht, ob der auf dem Fantastic Filmfest war, aber ich glaube fast ja, dass der da gepasst hätte, zumindest. Aber ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch ein Film, der sich lohnt, nochmal ein zweites Mal zu gucken. Also mir hat er auf jeden Fall sehr gefallen.
Genau, diesen haben wir gesehen und jetzt haben wir, glaube ich, noch ein paar Filme so auf dem Zettel, die wir beide jeweils gesehen haben, aber der andere nicht, ne? Und ich weiß auch gar nicht, ob du zum Beispiel interessant wärst, Longlegs zu gucken, weil das ein sehr,
ach, der war
sehr krasser Serienkiller-Film ist. Wobei, eigentlich so krass ist er auch nicht. Also das ist auch wieder so ein, das ist auch wieder,
Sag mir vielleicht, wie der war und wie du den fandst, ohne mir zu viel zu verraten. Würde es mal nicht
spoilern, weil ich glaube, es lohnt sich schon, den zu gucken.
Ich weiß,
weil man auch,
damit du weißt, was mein Vorwissen ist. Ich habe einiges in Podcasts drüber gehört. Also es ist kurz auch für die noch gar nichts davon gehört haben: Nicolas Cage spielt eben die Titelfigur. Ich weiß gerade nicht mehr, wer die Schauspielerin ist. Es ist eine FBI-Agentin. Das ist nämlich so ein bisschen, hat so Vergleiche zu Schweigen der Lämmer mitgebracht. Und der Film war teilweise gehypt, aber hat dann wiederum durch diesen Hype dann auch wiederum Backlash erfahren, dass viele Leute den dann davon eher enttäuscht waren. Micah Monroe spielt die, die weibliche Hauptrolle. Und ich muss sagen, ich wäre durchaus interessiert, mir den Film anzugucken. Also I am intrigued, würde ich mal sagen.
Nee, dann guck ihn dir an. Dann würde ich auch nicht zu viel verraten. Ich würde nur sagen, ich glaube, also das, was ich habe so über die klassischen sozialen Medien so viel Werbung und auch viel so, dies ist der grusigste Film des Jahres und so, ne? Das ist ja irgendwie jeder zweite Film zurzeit, egal. Finde ich aber auch nochmal ein Thema, weil ich gerade so bei Letterboxd und so auch jetzt so eingestiegen bin. Ich kriege jetzt irgendwie dann, es sind ja auch alle Dienste miteinander verknüpft, ich kriege auch jetzt irgendwie dann tatsächlich über Facebook, glaube ich, immer so ganz viele Horrorfilme-Empfehlungen. Finde ich auch interessant. So. Also so, okay. Glaub, weil ich da jetzt auch in so einer Letterboxd-Gruppe bin. Schon fast wieder ein bisschen zu viel, so wenn man so zu viel Infos hat über irgendwelche Filme oder zu viel News kriegt. Aber so über die klassischen Kanäle, und dann hat er, glaube ich, auch eine sehr starke Viralkampagne gemacht, weil es geht ja auch um so, dass dieser Serienkiller so Cypher macht. Ich glaube, sie haben tatsächlich so wie beim Zodiac-Killer dann so in der Seattle Times auch so ein Cypher von Longlegs mal veröffentlicht, so als Teil der viralen Kampagne. Also da haben sie, glaube ich, sich sehr viel einfallen lassen. Und also man kann da schon reingehen, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, man kommt da raus und ist völlig traumatisiert und völlig am Ende. Was wirklich krass ist, der Spannungsaufbau. Es wird sehr gut mit diesem Charakter des Nicolas Cage gearbeitet, der auch nicht praktisch nicht wiederzuerkennen ist in dem Film. Und letztlich, aber da würde ich jetzt, glaube ich, dann eher, wenn du den gesehen hast, nochmal, dass wir drüber sprechen, ist das so ein bisschen, ist es ein bisschen stilistisch auch ein Mischmasch, weil es stecken auch Elemente von Schweigende Lämmer mit drin, weil es ja auch, ne, diese junge FBI-Agentin, die hat so sehr schon starke Anleihen an Clarice Starling. Und dann kriegt er aber so auch einen sehr okkulten Hang dann irgendwie auch noch mit der Zeit und so mit so ein bisschen Satanismus und schwarzer Magie. Es gibt ein paar Szenen, die schon relativ hart sind. Aber es ist jetzt nicht so, also ich bin da dann doch relativ unbeschwert rausgegangen. So. Es ist wirklich so, dass, und ich, da hatte ich neulich noch mit ein paar Freunden tatsächlich drüber gesprochen, wie Nicolas Cage sich in den letzten Jahren so neu erfindet, so als Indie-Darsteller und auch so als Genre-Darsteller. Das ist schon krass. Und auch jetzt so in so einem Film so zu spielen, völlig hinter der Maske verschwunden. Aber so, also allein, was der so durch die Stimme und durch sein Auftreten und durch seine Bewegung macht in diesem Film, das ist schon beachtlich. Das ist schon krass. Also das ist auch beängstigend, wirklich teilweise. Es gibt da so relativ am Anfang so eine Szene und dann wird der Charakter dann auch halt lange Zeit auch immer nur so angedeutet. So. Und schon, also ich würde ihn schon empfehlen. Ja.
Ich bin nicht sicher, ob ich es schaffe, den noch im Kino zu sehen. Deswegen weiß ich nicht, ob wir wirklich da eine Folge zu machen können, jetzt in unmittelbarer Zukunft, in mittlerer Zukunft in, oder nächster Zukunft. Lass mich kurz noch einen kleinen Mini-Rundumschlag machen zu den zwei Filmen, die ich gesehen habe, du nicht. Das sind für mich aber beides klare Sachen von, muss man nicht im Kino sehen. Wobei man kann so und so argumentieren. Zuerst das, was noch frischer ist, aber auch schon seit zwei Wochen im Kino, Deadpool und Wolverine. Der erste offizielle Deadpool-Film im Disney-Marvel-Universum, der erste offizielle Deadpool-Film seit der Übernahme, also der erste Deadpool-Film seit der Übernahme von 20th Century Fox durch Disney, und eben ein Deadpool-Film, nachdem das Marvel Cinematic Universe eindeutig angefangen hat zu kriseln. Und da kann ich vielleicht gleich auch noch kurz was zu sagen zum Thema Krise des Marvel Cinematic Universe.
Stimmt, da habe ich jetzt auch, da war, als ich Alien gesehen habe, im Vorspann so ein Trailer zu dem Brave New World
Captain America.
Da habe ich auch gedacht, oh, wirklich? Ist es nicht langsam irgendwie vorbei?
Also
ich glaube, das hat meinen Zenit
überschritten. Ja, das Ding ist halt, das kann nicht aufhören. Die können keine Pause machen. Mhm. Das ist schwierig. ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit sehr gemischten Gefühlen und verhaltenen Erwartungen in Deadpool, ich will auch mal sagen Deadpool 3, in Deadpool und Wolverine reingegangen. Der Film macht halt, der kombiniert halt den teilweise sehr pubertären Humor von Deadpool mit der Multiverse Schiene, die Marvel jetzt fährt, um das halt alles möglich zu machen, dass du halt eben dann einen alternativen Deadpool aus einem anderen Universum holen kannst, Wolverine aus einem anderen Universum holen kannst, dann eine Story erzählst, die eigentlich im Endeffekt vollkommen egal ist, und du einfach nur eine Story erzählst, die halt damit spielt mit den Hintergründen, dass wenn du dich für Comicfilme interessierst und du weißt, dass Fox die Rechte an den Fantastischen Vier und an den X-Men hatte und jetzt die eigentlich wieder zu Disney zurückgegangen sind durch die Übernahme. Die Tatsache, dass es das 20th Century Fox Studio praktisch nicht mehr gibt, all das, darauf wird Bezug genommen und das ist alles sehr Meta und In-Joke-mäßig und insofern für die Fans ist das gut und für die Fans ist es vielleicht auch gut, den Film im Kino zu sehen. Allerdings ist der Film an sich, also das ist vielleicht so wie viele Horrorfilme davon profitieren, wenn du die mit einem Publikum siehst, ne? Viele Komödien sind lustiger, wenn du die mit einer Menge siehst, die lachst. Und das ist bei Deadpool vielleicht ein Faktor, aber ich hätte sonst gesagt, warte doch einfach, bis er auf Disney Plus ist. Also ich werde den jetzt nicht zweimal im Kino gucken. Dafür hat er mir aber wirklich nicht gut genug gefallen. Aber ich schließe jetzt nicht aus, dass ich vielleicht irgendwann nochmal alle drei Deadpool-Filme mir auf Disney Plus angucke. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, wie soll das überhaupt noch weitergehen? Und ja, den Captain America-Trailer habe ich auch gesehen. Und da war ich auch überrascht. Ach, der kommt schon nächstes Jahr. Das ist ja gar nicht mehr so lang. Weil eigentlich mag ich den Charakter von Sam Wilson als neuer Captain America. Anthony Mackie ist der Schauspieler. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich gut und stark genug ist. Das werden wir noch sehen. Weil auch Harrison Ford finde ich auch fragwürdig, weil der wurde neu besetzt. Der spielt die Rolle, die vorher von William Hurt gespielt wurde. William Hurt ist aber gestorben. Und jetzt haben sie den, ich glaube, deutlich älteren Harrison Ford genommen. Naja, aber dann spielen sie da eben auch die Storyline durch, dass der zum Red Hulk wird. Der wird auch im Trailer schon gezeigt, insofern kein Spoiler.
Harrison Ford wird zum Red
Anthony
Hulk.
Anthony Mackie. Ja. Krass. Also,
der arme Kerl.
Thunderbolt Ross.
Muss der noch alles machen, ja. Aber gut, das ist wahrscheinlich
ein Profi-CGI. Dafür muss der nichts tun. Das ist ein attraktiver Paycheck mit minimal Aufwand, weil da wird er wahrscheinlich ein paar Szenen haben, wo er selber ist und nur eine Uniform anzieht. Also was ist er selber? Ist er halt eben, ich glaube, wie heißt die Thunderbolt Ross? Ich weiß nicht mehr, wie er mit bürgerlichem Vornamen heißt, aber der wurde Thunderbolt genannt und ist eben, der war schon ein Gegenspieler im ersten Hulk-Film. Also da kommt er ursprünglich her und da kam er in Civil War nochmal vor und ich glaube seitdem nicht mehr. Die Figur. Nee, da habe ich sehr durchwachsene Erwartungen, aber was für mich so ein bisschen die Panik bei Disney, bei Kevin Feige zeigt, ist, das war eine große Ankündigung jetzt beim Comic-Con letzten Monat in San Diego, dass Robert Downey Jr. enthüllt worden ist als Dr. Doom für die neu konzipierten Avengers-Filme, weiß ich nicht, in den nächsten 3-4 Jahren rauskommen sollen, unter der Regie der Russo Brothers, die auch zurück sind. Also Disney Marvel hat zurückgeholt ihren größten Star in einer neuen Rolle als Bösewicht und von wegen attraktiver Paycheck, dass auch der, für den ist das ein super easy Job, weil der wird minimal, wird sein Gesicht zu sehen sein und dann ansonsten macht das der Computer oder ein Body Double und er gibt nur die Stimme. Ja. Und kriegt dafür ein paar Millionen. Marvel kann sagen, oh, wir haben den zurückgeholt, weil wer im Endeffekt hinter der Maske von Dr. Doom steckt, der traditionell mit Maske dargestellt wird, ist vollkommen egal. Und im Gegensatz zu Iron Man wird man wahrscheinlich dann nicht mehr sein Gesicht im Innern der Maske sehen, so wie das bei gibt ja diese Iron Man.
Dieses Kontrollzentrum.
Es war schon so, dass zum Schluss für Robert Downey Jr. Iron Man irgendwie eine Rolle war, wo er relativ easy bei diesen Filmen mitmachen konnte, weil wenn der in Aktion ist, ist das immer computergeneriert. So, und das ist, ja, also ich muss sagen, das wirkt für mich wie eine ziemliche Verzweiflungstat, ist null sinnvoll motiviert, dass man jetzt den gleichen Schauspieler in der Bösewichtrolle wiederbringt. Ansonsten, aber das Ganze hängt dann auch nochmal zusammen damit, dass die den, wie heißt der denn nochmal, der Hauptdarsteller aus Lovecraft County, Country, Lovecraft Country, die haben den ja rausgeschmissen, der hätte den Kang spielen sollen.
Der hat doch jetzt, der hat doch so ein Sexual Harassment Suit an der Backe jetzt, ne?
Richtig, der ist sogar verurteilt worden. Jonathan Majors, Jonathan Majors ist verurteilt worden, ich glaube, wegen Körperverletzung. Und zwar ja, Misdemeanor Assault und Harassment Charges. Und der hat dann auch noch andere Vorwürfe, auf jeden Fall jede Menge toxischen Verhaltens, und er ist auf jeden Fall schon Ende, schon im November 23 im Dezember ist er, glaube ich, ist auf jeden Fall schon letztes Jahr verurteilt worden, und Marvel hat dann nach einigem Hin und Her dann tatsächlich die Pläne geändert. Es kamen noch Filme raus, in denen er drin war. Ich glaube, Ant-Man war noch davor dem Prozess, aber dann war er, glaube ich, noch in der zweiten Staffel Loki, aber danach haben sie jetzt komplett die ganze Kang-Storyline gekippt und gehen jetzt auf Dr. Doom. Dr. Doom ist traditionell auch eher ein Bösewicht, der viel den Fantastischen Vier gegenübersteht. Und den Fantastischen Vier, da muss man sagen, das ist nicht die Rap-Gruppe aus Deutschland, sondern das Comic-Quartett, nachdem sich die Gruppe benannt hat. Die jetzt auch nach drei Filmen, Fox gemacht hat, und der letzte ist, glaube ich, auch keine 10 Jahre her, und der war auch grandios gefloppt, und die ersten beiden waren halt eben auch waren ein Film und eine Fortsetzung dazu. Worauf wollte ich hinaus? Also das spielt halt immer auch damit zusammen, weil es ist ja jetzt auch ein Fantastic Four-Film in Arbeit, unter anderem mit Pedro Pascal, also dem Mandalorian, der auch in Last of Us drin war und eigentlich mir meiner Meinung nach schon ein bisschen zu overexposed ist. Der spielt den Mr. Fantastic. Dann der Evan Moss Bacharach aus The Bear und Girls spielt The Thing, und die anderen beiden weiß ich gerade nicht mehr. Aber da bin ich auch sehr skeptisch, weil, also ganz ehrlich, Marvel hat, seit sie die Rechte an den Figuren wieder haben, sich eher über die Fantastic Four lustig gemacht. Das, obwohl die Fantastic Four als so die Königsfamilie der Marvel unter den Marvel Comics gelten. Weil das ist halt auch so wirklich eine Familie. Das ist im Endeffekt, Sue Storm und Johnny Storm sind Geschwister. Das ist so lustig, ich kenne die Namen. Ich habe nicht einen Film gesehen oder einen Comic gelesen. Ich weiß, das ist alles nur durch Osmose. Mhm. Sind Geschwister, das sind eben die Invisible Woman und the Human Torch. Die sind Geschwister. Die Sue Storm ist dann verheiratet, heiratet dann später Reed Richards, der ist Mr. Fantastic, das ist der mit den stretchy Armen. Mhm. Und dann gibt es noch Ben Grimm, der ist The Thing, der halt eben so in so ein Steinmonster verwandelt wird, aber dauerhaft. Also nicht Hulk, also er sieht von der Optik her Hulk ähnlich, außer dass er steinig ist, und kann sich aber nicht zurückverwandeln. Deshalb, da geht es halt eben auch so ein bisschen um, ja, ist ja auch so eine Monstren-Metapher, ne? Worauf wollte ich hinaus? Genau, der Mr. Fantastic kam gespielt von John Krasinski, was ein beliebtes Fancasting war, kam der als Alternativversion schon vor in Doctor Strange in the Multiverse of Madness und wurde da innerhalb von zwei Szenen halt direkt schon abmassakriert. Und jetzt ein kleiner Spoiler für Deadpool, Chris Evans, der Captain America gespielt hat, hat, bevor er Captain America wurde, in den alten Fantastic Four-Filmen vor ungefähr 20 Jahren für Fox, hat der Johnny Storm, The Human Torch, gespielt. Und in der Rolle ist der in Deadpool. Das ist halt eben so ein kleiner, und das ist halt eben auch, der wird gezeigt, und du siehst sein Gesicht, und Deadpool freut sich, dass er da ist, weil er kennt den Schauspieler, weil Deadpool ist ja durch die vierte Wand, ne? Der ist ja Meister, dass er im Film ist. Und dann wird dann aber dadurch, was der macht, siehst du dann, oh, das ist gar nicht Captain America, weil er hat nämlich ein blaues Kostüm an und er hat irgendwie so rote Armbänder, und man denkt, oh, ist das Captain America? Nein, der Witz ist, es ist nicht Captain America, sondern es ist Johnny Storm. und der wird dann aber auch innerhalb von drei Szenen getötet. So. Und es sind auch andere Figuren, teilweise bis zurück in die 90er Jahre werden Schauspieler und Figuren wiederbelebt, und auch eine Figur wird im Film gezeigt, ich glaube, jetzt nach 2 Wochen kann man das verraten. Channing Tatum spielt Gambit in Deadpool. Gambit ist ein X-Men, der schon mal in den Filmen vorkam, aber Fox hatte vor, einen Film mit Channing Tatum als Gambit zu machen, der ist aber nie umgesetzt worden. Und das ist jetzt so der Witz, dass der eben da drin vorkommt und sie dann darüber sprechen. Wir hatten irgendwie unsere Zeit im Rampenlicht, und er sagte ja, manche von uns sind praktisch hier im Niemandsland, weil die sind so eine Art außerdimensionalen Niemandsland. Mhm. Das sind Sachen, der hat, das gibt's Verbindung zur Loki-Serie. Aber ich habe mir die zweite Staffel auch nie zu Ende angeguckt. Also ich bin so ein bisschen, der Star Wars-Effekt, ich bin durch damit, setzt bei mir so langsam bei Marvel ein. Ja, krass, ja. Das ist der kurze Sinn von der langen Rede. Aber wo ich gerade von Channing Tatum spreche, der andere Film, den ich gesehen habe, ist To the Moon auf Deutsch, für die dummen Deutschen, die nichts mit der Referenz zum relativ bekannten 60er Jahre Popsong Fly Me to the Moon anfangen können. Weil so heißt der Film auf Englisch. Also sie haben also das Wort Fly Me, die Wörter Fly Me haben sie gestrichen bei der Übersetzung des Titels. Das ist eine Apple-Film, Apple-TV Plus-Produktion. Und auch da würde ich sagen, netter Film, kann man warten, bis er auf dem Streaming ist, also wenn man Apple TV Plus denn abonnieren möchte. Scarlett Johansson, noch mehr Marvel-Verbindung, und Channing Tatum spielen respectively. Er ist Ingenieur und Leiter des Apollo-Programms, was ich mir auch schon schwer vorstellen kann, Channing Tatum als Rocket Scientist, sorry. und Scarlett Johansson spielt eine Werbefachfrau, die praktisch eine Art weiblicher Don Draper, um eine Mad Men-Referenz zu machen, die engagiert wird als PR-Beratung für das Apollo-Programm. Und dann ist das Ganze natürlich ein bisschen Romantic Comedy zwischen den beiden, und dann aber auch spielt das mit diesem Gedanken, lass uns die Mondlandung filmisch inszenieren für den Fall, dass es schief läuft, einfach um kein Risiko einzugehen. Und das ist dann so die Räuberpistole, die da im Hintergrund erzählt wird. Mhm. Was lustig ist, weil es gab auch schon vor fast 10 Jahren, ich gucke gerade nochmal nach, einen sehr low-budget-mäßigen, eine low-budget-Komödie mit dem Titel Moonwalkers. Ja, das ist von 2015. Den habe ich damals auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Das ist ein britischer Film mit Ron Perlman, Rupert Grint und Rupert Grint. Und da geht es eben darum, dass NASA, beziehungsweise das läuft dann irgendwie über die CIA, also Ron Perlman spielt einen CIA-Agenten, der dann der nach Großbritannien geschickt wird, um Stanley Kubrick zu engagieren, um die Mondlandung zu fälschen. Und die Story in Moonwalkers ist dann, dass ein Talent Agent, gespielt von Rupert Grint, dann einen Freund findet, der Stanley Kubrick ähnlich sieht, und dann machen die einen, tricksen sie den aus und geben dann verkaufen den falschen Stanley Kubrick, um dann diesen Job zu bekommen und das Geld zu verdienen. Ja. Und das ist die Story da. Der Film ist auch krass gefloppt, hat, glaube ich, sehr schlechte Kritiken. War eine ganz lustige, unterhaltsame Geschichte, aber ich finde es interessant, dass jetzt fast 10 Jahre später eine ähnliche Story irgendwie jetzt in so einem viel größeren, more big budget starbesetzten Film nochmal ähnlich, aber die Gemeinsamkeiten der Filme sind sehr gering, sag ich mal, außer dieser Prämisse. Und Moonwalkers hat ganze 42% auf Rotten Tomatoes, während Fly Me to the Moon 65% hat auf Rotten Tomatoes. Aber wie gesagt, was für eher was für Streaming. Mhm. Ist aber auch schon, glaube ich, wahrscheinlich schon gar nicht mehr in Kinos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so richtig durchgestartet ist in Deutschland. Das war Überpop Folge 162. Ich habe aus unserer Haltung ein kurzes Gespräch über Alien Romulus rausgeschnitten, aus folgendem Grund. Fabian hatte den Film schon gesehen, ich noch nicht, aber habe vor, ihn noch zu sehen. Und damit sei verraten, unsere nächste Folge dreht sich dann um Alien Romulus von Feder Alvarez. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.